SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Und es wird heute viel um ein Musikinstrument gehen, das man wahrscheinlich erstmal erklären muss, obwohl es eines der ältesten Schlaginstrumente der Menschheit ist, die Rahmentrommel. Unser Gast, Murat Coşkun, beherrscht sie meisterhaft. Er ist der wahrscheinlich bekannteste Rahmentrommler Deutschland, längst auch international anerkannt. Seit einem Vierteljahrhundert als Perkussionist weltweit unterwegs. Er unterrichtet, hat ein Trommelfestival in seinem Heimatort Freiburg gegründet, hat viel mit dem Klezmer-Klarinettisten Jorah Veitmann gespielt, zum Beispiel mit klassischen Musikern. Also die Liste ist wirklich beeindruckend lang. Willkommen, Murat Coşkun.
Ja, hallo, freue mich hier zu sein.
Vielleicht fangen wir wirklich beim Instrument an. Was ist, ganz kurz, eine Rahmentrommel für jemanden, der noch nie eine gesehen hat?
Ja, also letztendlich steckt das ja schon in dem Wort Rahmentrommel. Also es ist wirklich ein Rahmen. Man muss sich das vorstellen, ganz rund und flach. Ja, also bei mir hängen zu Hause ganz viele Rahmentrommeln. Und ein Fell einfach drüber gespannt. Und das ist eigentlich die Definition. Also flach und rund. Kann auch eckig sein übrigens. Und häufig Ziegenfell auch drauf gespannt.
Lassen Sie mal kurz hören.
Ja.
Also man kann die auch richtig singen lassen. Wir werden später noch mehr hören, live und natürlich in aufgenommener Musik von Ihnen. Wie ist das drumherum? Also man stellt sich Perkussionistinnen ja gern mal so mit einem ganzen Sammelsurium vor, mit Conga und Bongos und Klave und Becken und all sowas und Rasseln. Fühlen Sie sich damit auch wohl oder sind Sie einfach und zuallererst Rahmentrommelspieler?
Also ich habe irgendwann gemerkt, dass mir das Instrument sehr liegt. Das war die erste Entscheidung eigentlich, dass ich das wirklich gerne als mein Hauptinstrument spielen möchte und habe mich da ziemlich vertieft, spezialisiert, wie man ja so schön sagt. Und es gibt, wie gesagt, ja auch unterschiedliche Rahmentrommeln, also mit Schellen, die haben unterschiedliche Sounds, also es ist jetzt nicht nur ein Sound. Manche haben eben so Rasseln, manche Schellen in der Trommel auch eingebaut. Manchmal hört sich es an wie Kastagnetten und so weiter. Deswegen ist die Familie der Rahmentrommeln sehr groß und man kann eigentlich sehr viel abdecken, von sehr tiefen Basstönen bis hin zu ganz hohen. Auch brasilianische Musik zum Beispiel wird ja auch mit Pandeiro gespielt, da sind auch Schellen dran, also hat dann einen Shaker-Effekt oder auch Hi-Hat-Effekte, also man kann auch Schlagzeug sehr gut imitieren. Insofern bieten die Rahmentrommeln wirklich klanglich ein breites Spektrum, so dass man nicht unbedingt noch was braucht, aber ich habe auf Touren natürlich auch manchmal extra Sounds, also so kleine Glöckchen oder Gongs und so weiter, die nehme ich dann auch noch zusätzlich mit.
Wir reden gleich drüber, was die spezielle Faszination ist und was sie zu diesem Instrument geführt hat. Und auch, wieso über ihrer Website steht Connecting Cultures. Aber erstmal zum Hören. Murat Coşkun und die Pianistin Marina Baranova. John in SWR 2 Tandem.
Takitina John, Takitina John, Takitina John, Takitina John, Takita 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 John, 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 Takitina John, Takitina John, Takitina John, Takitina John, Takita 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 John,
John, die Pianistin Marina Baranova zusammen mit unserem heutigen Studiogast in SWR 2 Tandem, dem Rahmentrommelspieler Murat Coşkun. Jetzt haben wir sie auch Sprechsingen gehört da am Anfang, Takadi und so weiter. Was ist das?
Ja, das ist eine traditionelle Kunstform, sage ich mal, in der südindischen Musik. Konakol wird das genannt. Das sind quasi Rhythmuskompositionen, die gesprochen werden. Und das haben wir einfach in die Musik eingebaut. Also das ist keine Seltenheit, das ist jetzt auch keine Erfindung von mir, dass man sowas macht, sondern das ist eigentlich gang und gäbe. Und Marina Baranova hat da eine Melodie dazu komponiert, über diese rhythmische Komposition.
Ich finde, dieses Stück zeigt ganz schön schon einige Aspekte ihrer musikalischen Arbeit. Da ist Komposition drin und aber auch ein bisschen Improvisation. Man meint klassische Musik zu hören, aber auch diese sogenannte Weltmusik. Über den Begriff müssen wir sicher auch noch sprechen. Was war das für Sie und Marina Baranova für ein Projekt? Also wie kamen Sie zusammen und was hatten Sie dann vor da?
Also wir haben uns gegenseitig gehört auf unterschiedlichen Konzerten. Also Bindeglied war Jorah Veitmann tatsächlich, weil sie hat für ihn aufgenommen am selben Tag, wie ich auch für eine CD bei ihm aufgenommen habe. Aber separat, wir haben also nicht zusammen gespielt mit Marina, sondern jeweils er mit uns. Und wir haben uns angehört und ich fand das sehr, sehr schön, ihr Spiel. Und umgekehrt, sie meinte, ja, das ist für sie eine sehr inspirierende Sache, was ich mache. Und so kam die Idee, dass wir vielleicht zusammen was machen könnten. Und wir hatten selber beide unabhängig, waren wir beim selben Label wie Kiora Veitmann. Also das heißt, unser Labelchef, sage ich mal vereinfacht, hat dann die Idee gehabt, dass wir uns doch mal treffen könnten. Und so kam das Treffen, wobei wir nicht wussten, was passiert. Das hätte auch genauso sein können, dass man keine Idee hat, dass man sich nicht versteht. Aber das erste Treffen war so, dass sofort Ideen kamen und eigentlich hat es dann noch 3 Treffen gebraucht mit intensiven Proben natürlich und dann ist die CD entstanden.
Gehen wir vielleicht nochmal ganz an den Anfang der Geschichte von Ihnen und der Rahmentrommel zurück. Ich meine, ich habe als Kind Klavier gelernt, andere haben Geige gespielt oder Gitarre und Querflöte, manche später Saxophon oder Schlagzeug. Rahmentrommel kannten wir gar nicht. Wie kamen Sie dazu?
Ja, also ich war als Kind schon immer mit Musik eigentlich umgeben, habe selber Laute gespielt als Kind, also so eine türkische Langhalslaute, Barlama oder Saz genannt. Mit 5 Jahren habe ich gespielt für mich, gesungen, nachgesungen sehr viel. Mein Vater hatte Plattensammlungen, die er aus der Türkei mitgebracht hatte. Also es war so gesehen keine klassische Musikschulausbildung, wie man hier vielleicht eben mit Kindern oder Jugendlichen das macht, sondern das war wirklich Autodidakt. Und ich habe Rhythmen, habe ich geliebt über alles. Zum Beispiel, ich habe sehr viel jongliert, das war für mich unglaublich wichtig. Dieses Timing, dann die Figuren drüber, diese Präzision auch, das hat mich unglaublich fasziniert. Und dann diese Bewegung, wie was mache ich mit den Füßen und so. Das war für mich immer eigentlich das, was mir am meisten Spaß gemacht. Dann habe ich irgendwann die Darbuka für mich entdeckt, auch von meinem Bruder. In seiner Band habe ich dann mitgespielt. Also wirklich so wie eine Session eigentlich. Aber ich hatte einfach wahnsinnig Spaß. Habe dadurch auch diese Rhythmen, diese Grooves auch gelernt. Von der Darbuka habe ich dann irgendwann die Davul für mich entdeckt. Das ist die große Basstrommel. Leider habe ich irgendwann gemerkt, ich komme nicht weiter, so alleine in Deutschland, Autodidakt irgendwie, nur von Kassetten irgendwas abhören oder von Leuten auf der Bühne was abgucken, auf Hochzeitsfeiern oder sonstigen Festen. Gemerkt, ich brauche irgendwie noch Futter, also in Form von Material zum Lernen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und auf dieser Suche kam ich eben auf die Rahmentrommel, auch zufällig von CDs gehört. Ich war so fasziniert von Glenn Velez, das ist eigentlich so der große Meister, der ist mittlerweile über 70 auf jeden Fall, wie viel genau weiß ich jetzt nicht, aber er hat auf sehr vielen CDs Platten damals gespielt und ich war so fasziniert, habe ich gedacht, das muss ich auch irgendwie lernen. Und so kam eigentlich die Berührung zur Rahmentrommel. Das hat sich dann auch irgendwie war schon immer natürlich eine Affinität da. Meine Mutter hat als Jugendliche, auch als junge Frau, Rahmentrommeln in ihrem Dorf gespielt, auf Hochzeiten. Wird heute immer noch gemacht und auch dort ist es was völlig Selbstverständliches und sie haben sogar ihre Trommeln selber gebaut. Da habe ich wieder gemerkt, diese Verbindungen einfach, die es da auch gegeben hatte.
Nehmen Sie doch Ihre nochmal in die Hand. Was ist das Spezielle jetzt an der zum Beispiel? Ist das ein bestimmtes Holz? Muss das ein altes Holz sein? Sie haben ja da ein Profi-Instrument.
Ja, also das ist hier, ich glaube, Buche, soweit ich das weiß. Also muss nichts Spezielles sein. Natürlich, wenn man einen speziellen Klang haben möchte. Ich habe wirklich sehr, sehr hochwertige oder teure Instrumente mit Black Oak, also wie nennt man das? Mooreiche. Das Holz ist, ich glaube, fast 13.000 Jahre alt.
Oh je, was kostet eine?
Das Holz ist teuer in dem Fall. Das ist deswegen so teuer, weil einfach das Holz eben lange lagern musste oder gelagert ist, sagen wir. Und dadurch hat es eine bestimmte Dichte und der Ton ist einfach voller. Er klingt sehr voluminös. Aber man muss nicht so eine teure Trommel haben. Das ist nur, ja, weil ich einfach so drauf spezialisiert bin. Und das sind meine Hauptinstrumente natürlich. Und da will ich natürlich diese Klänge auch abdecken. Und das, was ich hier dabei habe, ist ein Instrument, was in Deutschland hergestellt wurde, übrigens von Schlagwerk. Die haben sich auch im Schwäbischen übrigens, die haben sich da spezialisiert drauf. Ein, ich sag mal, einfaches Verfahren, also sind das Fell ist über einen Rahmen drüber gezogen. Relativ dünn, sodass auch die Töne schön obertonreich klingen können. Und das hier, was ich hier habe, ist auch stimmbar. Das heißt, es gibt im Rahmen so ein Stimmsystem im Trommelrahmen und man kann die Tonhöhe auch definieren.
Sie haben vorhin gesagt, es geht von sehr tief bis zu sehr hoch. Können Sie das mal vorführen?
Also hier die Rahmentrommel. Und ich habe noch eine zweite dabei, die ist eben im Vergleich zu ihr, zu der ersten relativ hoch.
Und man spielt ja auch mit den Fingern, ne? Nicht nur mit den aus den Handgelenken.
Richtig, ja, man spielt sie mit den Fingern. Und die zweite hat zusätzlich noch so Schnarrseiten drin, also eigentlich eine Snare Drum. Das ist der Urgroßvater der Snare Drum, kann man vielleicht auch sagen.
Trommeln kann ja auch für Laien ein sehr intensives Erlebnis sein. Gleichzeitig assoziiert man dann so esoterisch gefärbte Selbsterfahrungskurse oder so Leute, die mit Bongos im Stadtpark sitzen und nerven. Wie erleben Sie das? Also ich weiß nicht, ob das für einen Virtuosen eine alberne Frage ist, aber sollten wir alle viel mehr trommeln? Müssen wir die Trommel ernster nehmen?
Das eine schließt das andere nicht aus, ehrlich gesagt, weil es hat eine bestimmte Wirkung auf jeden Fall. Also das ist jetzt, hat mit Esoterik auch erstmal vielleicht nichts zu tun, aber man kann das durchaus natürlich, wenn man in einem esoterischen Kontext verwurzelt ist und die Musik dort einsetzen will, kann man das auch einsetzen. Aber es hat tatsächlich auch durch die Nähe einfach, also die Trommel, die hat man, hält man in der Hand und man hat unmittelbar den Ton, also den kriegt man quasi in den eigenen Körper reingeschwungen. Und diese Frequenzen sind auch ganz besonders, finde ich, diese tiefen Wellen, diese Obertöne. Und natürlich macht es was mit dem Körper. Also wenn der ganze Körper in Schwingung kommt, na, wie man weiß, bestehen wir auch aus Wasser und so weiter. Also da ist der Effekt auf jeden Fall größer als bei einer, ich sag mal, Flöte, wo der Ton nach vorne geblasen wird. Also da ist einfach der Ton nicht so unmittelbar spürbar. Mhm. Und bei der Trommel ist tatsächlich so, gerade bei der Frame Drum, bei der Rahmentrommel, wenn man sie so vor dem Brustkorb hält, also da werden auch bestimmte Bereiche im Körper auch zum Schwingen gebracht. Plus die Bewegung natürlich, also die Bewegung der Hände, der dann, wenn man auch seinen Körper mitbewegt, es ist einfach viel mehr Aktivität auch da, also körperliche Arbeit, sage ich mal.
Dann hören wir Ihnen nochmal bei der Arbeit zu. Hier gesellt sich zur Trommel, Geige und Bratsche und Cello Murat Coşkun und das Camerata String Quartet Shepherd's Dance. Shepherd's Dance, das war unser heutiger Studiogast nochmal an der Rahmentrommel, Murat Coşkun mit dem Camerata String Quartet aus dieser neuen CD Miniatures, die er mit dem Quartett aufgenommen hat. Wie ging es denn den MusikerInnen dabei? Die haben ja wahrscheinlich das erste Mal mit einem Rahmentrommler gespielt. Muss man den klassischen Musikern erstmal ein bisschen Groove beibringen?
Ja, tatsächlich war es das erste Mal. Allerdings Groove beibringen, vielleicht bestimmte Grooves oder Rhythmen tatsächlich, weil wir auch auf dieser Aufnahme zum Beispiel Stücke haben mit sehr fremden Metren, also 9/8 oder 10/8. Also das war für sie auf jeden Fall total fremd und ist, glaube ich, auch kein Geheimnis oder es ist auch nicht schlimm zu sagen, dass wir das wirklich eintrainiert haben, geübt. Aber üben ist ja erstmal nichts, wo man sich schämen sollte. Im Gegenteil, also ich fand dass am Ende, also wenn man das die Proben am Anfang gehört hat und wie das jetzt am Ende auch klingt auf den Aufnahmen, dass sie das wahnsinnig gut hinbekommen haben. Und ich finde dieses Vorurteil, ja, die haben keinen Groove oder so, das kann ich so nicht irgendwie, ja.
Ja, wunderbar, haben wir das aufgeklärt. Aber vielleicht, ich glaube, das kann man auch sehr gut vorführen, da Sie die Trommel gerade dabei haben. Wollen Sie jetzt mal irgend so einen sehr ungeraden Takt spielen und dazu zählen?
Ja, das kann ich machen. Ich kann mal zum Beispiel einen 9/8. Das ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wenn man das so zählen würde. Jetzt kann man die 9er auch nochmal unterteilen in kleinere Gruppen. Ja, also 9 ist ja zusammengesetzt aus zum Beispiel 2 plus 2 plus 2 plus 3. Ne? Mhm. Wenn man die einzelnen Teile zusammenzählt, hat man 9. Das heißt, das ist eigentlich so die Unterteilung, in der wir dann arbeiten. Das wäre dann zum Beispiel 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Das sind jetzt, und die habe ich jetzt mit verschiedenen Tönen. Das ist eigentlich dann der Neuner. Und jetzt, klar, jetzt kann man den einfach im Fluss spielen. Das heißt, ein paar Takte hintereinander und dann hat man schon das Feeling dafür. Das wäre...
Ja, und schon sind alle, die versucht haben, mit dem Fuß mitzuwippen, vom Sofa gefallen. Also es ist schon, man muss da tatsächlich reinwachsen. Wir fühlen sofort mit dem String Quartett. Wie geht's Ihnen umgekehrt bei so einer Zusammenarbeit? Also bei aller Erfahrung, müssen Sie auch irgendwelche Hürden nehmen, Dinge dazulernen?
Vielleicht habe ich sogar mehr dazugelernt als das Streichquartett von mir. Wir haben Stücke von Sulhan Cinzace gespielt. Mhm. Und er hat alle Register gezogen, klangmäßig kann man sagen, also Flageolett-Töne und irgendwelche schön gezogenen Läufe, also das perlt so. Und das war für mich ein Klangerlebnis erstmal, aber auch zu sehen, wie man sowas notiert. Ja, man hört ja irgendwas, aber dann wirklich konkret am Notenmaterial zu schauen, ja, wie wird denn sowas überhaupt niedergeschrieben oder welche Tonumfänge haben denn überhaupt Instrumente? Das war, weil ich selber dann auch was bearbeitet habe und habe dann gemerkt, uff, da brauche ich eigentlich die Hilfe von dem Streichquartett und die haben mir dann Tipps gegeben, haben gesagt, ja Murat, nee, so tief komm ich nicht. Nee, das Pizzicato, das klingt da total bescheuert, also das kann man da nicht spielen. War eine offene Zusammenarbeit und habe ich gemerkt, boah, das ist ja Wahnsinn, was sie alles drauf haben, ja.
Wir gehen nochmal ein kleines Stück zurück. Sie sind ja selber kein studierter Musiker im engeren Sinn. Sie haben in Freiburg Orientalistik und vergleichende Musikethnologie studiert. Warum dieser Weg?
Also zunächst, Musik war, wie gesagt, immer bei mir so eine Leidenschaft, oder Rhythmus und Musik und das gehörte zu meinem Leben und ich habe mich entschieden, von zu Hause eben nach Freiburg zu ziehen, um dort Orientalistik zu studieren, weil mich vor allem auch die Kulturen eigentlich sehr, sehr interessiert haben. Also für mich stand erstmal im Vordergrund, ja, also was ist eigentlich der Orient, was ist so die arabische Welt und vor allem, was ist so der Islam, was ist die türkische Welt, weil ich einfach das natürlich von zu Hause mitbekommen habe. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte das mal so wissenschaftlich mal ein bisschen präsentiert bekommen, um da mal irgendwie was, eine neutrale Sicht auf die Sache zu bekommen. Es ging damals auch, fing an mit Radikalismus und so weiter und Islamismus, das fing in der Zeit an und das hat mich einfach interessiert, was steckt eigentlich alles dahinter. Und ich habe dann auch Arabisch gelernt, weil ich dachte, ich möchte auch die Urquellen selber lesen können und habe dann Türkisch nochmal intensiviert, Persisch noch studiert. Aber das war alles so, parallel lief meine Musik. Ich habe, weil ich eben Türkisch als Hauptfach hatte, ich musste eigentlich kaum Türkisch lernen, weil ich ja schon Türkisch konnte. Deshalb bin ich einfach in die Zwischenprüfung, konnte sofort eigentlich 4 Semester überspringen quasi. Aber ich habe dann eben Zeit zum Üben für mich gehabt. Das war so parallel. Und Musikethnologie war auch ganz wichtig für mich, beziehungsweise Ethnologie, um einfach zu merken, ja, was gibt es eigentlich für Ansätze in den verschiedensten Kulturen, musikalisch, aber auch so, Weltanschauung. Also für mich war das eigentlich immer im Vordergrund. Musizieren war dann eigentlich nur ein Hilfsmittel, um zusammenzukommen, um Kommunikation zu erschaffen, um gemeinsam was zu teilen oder voneinander zu lernen. Eigentlich war Musik nebensächlich, sage ich mal. Aber das wurde dann immer wichtiger, weil ich gemerkt habe, das macht mir erstens riesig Spaß. Und dann hatte ich eine Band parallel zum Studium. Die war dann, sag mal, relativ erfolgreich. Und irgendwann habe ich Magisterarbeit geschrieben. Parallel haben wir einen Wettbewerb gewonnen mit dem Ensemble Fis-Fis. Und dann damals 50.000 D-Mark, das war für uns schon sehr viel. Mit dem Preisgeld haben wir dann einfach CDs produziert und so weiter. Und dann war eigentlich erstmal klar, ich will jetzt nicht weiter studieren, sondern kann eigentlich vielleicht mit der Musik sogar leben.
Und wie prägt heute dieser akademische Background Ihren musikalischen Ansatz?
Also zunächst habe ich von den Sprachen profitiert und profitiere nach wie vor. Also ich kann leider nicht mehr so gut Arabisch sprechen wie früher, aber ich könnte es theoretisch auffrischen. Aber Persisch, das, weil Persisch einfacher ist, habe ich das noch ziemlich intus und war zum Beispiel im Iran, habe dort ein großes Percussion-Festival aufgezogen quasi und auch dort durchgeführt. Und ich denke, da haben mir die Sprachen zum einen geholfen, das Persische, aber auch natürlich ein bisschen, wenn man weiß, ja, wie sind die Gepflogenheiten, wie ticken die Leute. Ich denke, das hat mir mit Sicherheit geholfen, also bewusst weiß ich jetzt nicht wo, wann, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, auch einfach zu wissen, hey, wenn ich irgendeine Musik spiele, aus welcher Epoche ist das oder wieso klingt jetzt das arabische Stück plötzlich afrikanisch, so, dass man das irgendwie auch geografisch orten kann und auch historisch, also dass ich einfach weiß, hey, was spiele ich da eigentlich? Es sind nicht nur Rhythmen, sondern es hat alles eine Geschichte, es hat auch Politik. Manche Entwicklungen sind politisch auch entstanden und das fand ich spannender als die Musik selber.
Ja. Und das angesprochene Ensemble Fis-Fis, das hören wir jetzt. Das ist die Gruppe, die Ihnen vielleicht am nächsten ist, oder jedenfalls so eine Konstante in Ihrem musikalischen Leben. Sprechen wir auch gleich drüber. Dieses Stück heißt La Lette. Das Ensemble Fis-Fis in SWR 2 Tandem, die Band unseres Studiogasts Murat Coşkun, den wir da an der Rahmentrommel und an anderen Instrumenten gehört haben. Lale, Titelsong ihres aktuellen Albums, Untertitel Colors of Eurasia, die Farben Eurasiens. Was ist das für ein Repertoire?
Jetzt für diese Produktion haben wir gesagt, ach, Eurasien, das ist so die Schnittstelle. Eigentlich spiegelt das auch unsere Musik ein wenig wider zwischen Europa und Asien. Und Lale, das ist quasi die Tulpe auf verschiedenen Sprachen. Das ist Persisch, Arabisch, ich glaube Georgisch und Armenisch, glaube ich auch noch. Und Arabisch, glaube ich auch. Und das war so ein bisschen der Aufhänger für uns, diese musikalische Reise. Na, wir machen gerne Reisen und haben entsprechend aus diesen Regionen ein Repertoire zusammengestellt, was, wie gesagt, wo wir auch uns sicher fühlen und wo wir denken, dass wir da auch uns weiterentwickelt haben.
In Artikeln über Sie steht ja gerne mal was vom Vermittler zwischen Okzident und Orient oder so. Und tatsächlich haben Sie auch auf Ihrer Website eine Überschrift in der Richtung stehen, Connecting Cultures. Wie meinen Sie das? Das klingt ja, als ging es über die pure Musik schon hinaus.
Ja, das habe ich irgendwann für mich gemerkt, dass, wie gesagt, das Studium, das war nicht musikmotiviert, sondern mehr wirklich, um Kulturen kennenzulernen. Und dann habe ich daraufhin auch ein Festival ins Leben gerufen. Allerdings war ich da schon sehr lang im Musikgeschäft schon. Tamburimundi, ein Rahmentrommelfestival. Auch da ging es mir nicht darum, irgendwie jetzt einfach nur Musik zu machen, weil sie schön ist, sondern tatsächlich hatte ich das Bedürfnis, mit Hilfe der Rahmentrommeln, also aus verschiedenen Kulturen und Ländern, eine Plattform zu schaffen, um in Austausch zu kommen, weil die Instrumente eben relativ ähnlich sind, von Spieltechnik her, vom Halten, aber dennoch völlig anders benutzt werden in unterschiedlichen Kulturen. Also in Italien wird ein Tamburin anders gespielt als in Spanien. Und mir ging es eigentlich darum, diese Kulturen in Austausch zu bringen. Das habe ich dann gemerkt, dass es eigentlich meine Hauptmotivation ist. Mhm. Aber Kulturen jetzt nicht nur regional oder geografisch, sondern auch Musikkulturen, das heißt zum Beispiel eben Jazz oder auch ein Streichquartett mit traditionellen Handtrommeln aus der Türkei, also auch genreübergreifend, also auch das ist für mich, sind auch Musikkulturen letztendlich, und da habe ich gemerkt, dass mir das eigentlich am Herzen liegt. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, weil ich in Deutschland groß geworden bin und eigentlich immer das Bedürfnis hatte, nach Sachen zu suchen, die verbinden. Das war eigentlich immer so meine Überlebensstrategie. Also nicht immer das Trennende zu suchen, sondern hey, es gibt so viele Sachen, die man teilen kann und wo man voneinander lernen kann. Und das habe ich, denke ich, versuche ich jetzt einfach in meine Arbeit weiter zu transportieren.
Ich wollte gerade fragen nach dieser Verbindung, denn also dass ein Musikethnologe über solche Dinge nachdenkt, das versteht man sofort. Als schwäbischer Junge in Ulm mit türkischen Eltern eben, haben Sie das wahrscheinlich einfach erlebt, dieses Wandern zwischen den Welten oder vielleicht auch manchmal hin und her gerissen sein? Wie sind da Ihre Erinnerungen?
Ja, also das war keine schöne Zeit, weil man gar nicht weiß, wer man ist. Natürlich, also per se ist das ja in der Pubertät sowieso nicht einfach, ne? Also da war ich jetzt keine Ausnahme, denke ich. Pubertät ist halt Pubertät. Man denkt über sich nach. Aber jetzt speziell natürlich, wenn man aus extrem unterschiedlichen Kulturen kommt, kommt noch erschwerend dazu, dass diese Welten teilweise so auseinander zu sein scheinen, dass man sie gar nicht zusammenkriegt. Schon als Jugendlicher erst recht nicht. Angefangen von der Freundin, ne? Also wen darf ich als Freundin haben? So Fragen wie, darf ich mit einer deutschen Freundin zusammen sein? Man läuft schon automatisch ganz anders durch die Welt, durch die Umgebung. Fängt an zu sortieren, das nicht, da darf ich nicht, ich darf mich nicht verlieben, ich darf ja das nicht. Man schränkt sich selber ein. Oder umgekehrt, man will davon raus. Also je nachdem eben, was man für ein Typ ist. Auf jeden Fall gibt es diese Extrem, und mit diesen Fragen aufzuwachsen, ich denke, da muss man viel über sich reflektieren auch. Man muss seinen eigenen Weg letztendlich finden, weil es eigentlich keine Vorbilder in dem Sinn gibt. Also es gab für mich eigentlich kein Vorbild, so, weil ich wollte nicht in dem traditionellen Kontext so leben, hatte ich gemerkt. Wobei ich das nicht schlecht fand, aber es hat halt zu mir nicht gepasst, habe ich gemerkt. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, ich bin jetzt auch nicht, sage ich mal, so deutsch wie meine Freunde, so, auch so gern ich sie auch habe, sondern ich musste für mich einfach klar haben, wer und wo ich hingehöre und so weiter.
Haben Ihre Eltern das verstanden, diesen Konflikt?
Nee, das war auch schwer, also darüber zu sprechen, weil sie das, glaube ich, gar nicht so sehen oder gesehen haben oder auch verstehen würden. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, das würde sie überfordern einfach, und habe sie auch so genommen, wie sie sind, ne? Aber das kam dann auch später, diese weise Erkenntnis. Ja, eigentlich, die machen genau das Richtige, sie leben ihr Leben und sorgen sich um dich, also um mich. Ja, also sind eigentlich tolle Eltern, was will man mehr?
Was wir in Deutschland jetzt gerade erleben mit einer erstarkenden Rechten und dieser expliziten Fremdenfeindlichkeit, kriegen Sie das persönlich auch ab, als Mensch sowieso, aber auch als Musiker?
Direkt nicht, nein. Also weil ich verkehre ja, also mein Umfeld ist mit meinen Kollegen und Kolleginnen und so weiter. Und aber ich merke auf jeden Fall, es ist anders, wenn ich reise im Zug. Also ich werde anders angeschaut als vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Also das hat sich auf jeden Fall geändert. Also die Blicke einfach haben sich wahnsinnig geändert. Manchmal die Antworten auch, manchmal Reaktionen. Aber ich kann es erklären. Ne? Es ist nicht schön, aber ich weiß, es ist in Deutschland, es ist nichts gegen mich persönlich, sondern es ist einfach in Deutschland momentan so, dass nicht so angesagt, dass man vielleicht schwarze Haare hat und so weiter.
Und umgekehrt vielleicht ganz kurz noch, was kriegen Sie für ein Feedback in Ihren Konzerten von Menschen, die da vielleicht was entdecken, was sie noch nicht kannten? Dieses Verbindende, das Sie anstreben, findet es statt?
Also die kommen ja auch, weil sie die Musik lieben, weil sie genau das auch vielleicht so empfinden. Also das ist auch wichtig natürlich, dass man immer wieder Signale setzt, Austausch auch hat. Dann natürlich dienen auch, ich sag mal, Radiosendungen so wie heute mit Ihnen zusammen. Denke ich auch, dass das vielleicht auch wichtig ist, dass man auch Leute erreichen kann, die vielleicht nicht zu meinen Konzerten kämen.
Wir spielen nochmal Musik von Ihnen und Marina Baranova. Obsession heißt das Stück, oder Obsession. Obsession. Am Klavier die deutsch-ukrainische Pianistin Marina Baranova, an der Rahmentrommel Murat Joshkun, unser Studiogast heute in SWR 2 Tandem. Und wenn wir da jetzt ein Etikett draufkleben müssten, Herr Joshkun, überhaupt auf Ihr Oeuvre, dann stünde da wahrscheinlich World Music drauf, Weltmusik, womit man dann immer alles meint, was halt nicht westeuropäisch oder angloamerikanisch klingt, aber wurscht, ob es aus dem Nahen Osten oder aus Indien oder aus Westafrika kommt. Nervt Sie das noch?
Ja, ich habe bisher noch keinen alternativen Begriff gefunden, der passender wäre. Natürlich kann man das nochmal einschränken, sagen World Percussion Music oder Chamber Music, World Chamber Music. Also, dass man das nochmal ein bisschen, oder Oriental World Music, keine Ahnung, dann ist es so ein bisschen noch vielleicht in Touch, aber eigentlich dieses Wort World Music sagt eigentlich, ja, eigentlich alles, aber auch gar nichts letztendlich.
Immerhin heißt Weltmusik auch der Studiengang an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim, wo Sie seit einer Weile unterrichten. Wie groß ist da das Interesse, so der Zulauf?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Jetzt aufgrund der Pandemie ist das ein bisschen zurückgegangen. Wir haben auch gemerkt, dass unser Zielpublikum, sage ich mal, anders tickt. Also sie sind etwas vorsichtiger, was überhaupt Studienwahl angeht. Also wir haben einen Migrations-Background häufig und da ist man ein bisschen zögerlicher momentan mit dem Musikstudium. Deswegen ist das ein bisschen zurückgegangen, sage ich mal, die Bewerbersituation. Aber an sich ist das sehr gut angenommen worden. Also uns gibt es seit, ich glaube, 6 Jahren und hat sich ziemlich gut auch eingebaut in die bisherige Popakademie. Also das ist ja ein Studiengang, wo man sehr viel auch auf Zusammenspiel Wert legt, also wirklich ums Praktizieren auch. Und ich glaube, das ist sehr gut angekommen. Mittlerweile wird immer besser eigentlich, ja.
Und außer mit ihren StudentInnen und Kursteilnehmenden in ihren Percussion-Kursen spielen sie ja inzwischen auch mit ihren Kindern, ne? Wie alt sind die? Was spielen die?
Ja, Kinder sind auch schon groß geworden, aber sie waren tatsächlich, seit sie Kind sind, also seit sie ein Jahr sind, trommeln wir sehr viel. Also wir haben das spielerisch damals aufgebaut und heute sind sie 18 und 16 tatsächlich. Mhm.
Und sind die für ihre Weltmusik zu haben oder hören die dann doch lieber Hip-Hop?
Also sie hören ehrlich gesagt alles, hören auch Hip-Hop sehr gern, Rap auch, also mein Sohn bereitet Beats für seinen Kumpel vor, der wiederum rappt. Die haben da auch eine YouTube-Seite und so. Auf der anderen Seite hören sie auch die Musik, die nicht eben kommerziell ist. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil sie als Kind das schon angehört haben. Und wenn wir auf der Bühne zusammenspielen im Trio, dann spielen wir kein Rap oder kein Hip-Hop, sondern wir spielen 9/8 Grooves, haben verrückte Arrangements. Und da haben sie einfach Spaß, also an der Herausforderung, diese komplizierten Rhythmen zu knacken. Also das sind ja rhythmisch komplizierte Kompositionen manchmal, die dann übereinander lagen. Und es ist natürlich schön, wenn das zusammen funktioniert und dann groovt das. Also das ist einfach Musik, die jeden anstecken kann, der oder die sich einfach drauf einlässt.
Es gibt noch eine ganze Reihe von Projekten, über die ich gern mit Ihnen gesprochen hätte, von Ihren musikalischen Projekten. Aber wir sind schon am Ende der Sendung. Was haben Sie denn als nächstes konkret vor?
Wir sind in Planung für nächstes Jahr. Also das ist so, was gerade läuft bei mir. Also hoffe, dass es klappt, mit 30 Konzerten nächstes Jahr mit Fis auf Tour zu gehen. Unter anderem auch mit dem String Quartett, also dem Camerata Quartett. Dann bereite ich nach wie vor das Tamburimundi Festival, das geht eigentlich über das ganze Jahr hin weg. Die Frame Drum Akademie, das ist eine Rahmentrommelakademie, die es seit 4 Jahren gibt. Auch das erfordert sehr viel Arbeit. Ehrlich gesagt, das ist schon so viel, dass nebenher nicht mehr so viel Zeit bleibt für anderes. Aber auf der anderen Seite ist genug Kreativität da, weil, wie gesagt, in der Pop-Akademie bin ich noch tätig. Also da, es macht mir nach wie vor auch viel Spaß und entstehen immer wieder neue Projekte, die ich manchmal jetzt gar nicht weiß, was kommt.
Also viel Rhythmus bleibt in Ihrem Leben. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, gerne. Danke auch für die Einladung.
SWR 2 Tandem mit Murat Coşkun, Redaktion Fabian Elsässer, Musik Tristan Reiling, Technik Heike Reinhardt. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.